Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wenn meine Omas und Opas aus ihrem Leben erzählten, war das für mich immer etwas ganz Besonderes. Denn all diese Geschichten waren weit weg, sodass ich mir in meiner Fantasie oft ausmalte, wie das wohl gewesen ist, als diese noch jung waren. So ist das wahrscheinlich auch Clara Fröhlich ergangen, als sie sich mit ihrer Großmutter über ihren Großvater unterhalten hat. Zu DDR-Zeiten, ab Anfang der 1950er Jahre, war er ein erfolgreicher Fußballer aus Leipzig und ein überzeugter Parteigenosse und Sozialist. Wie eng Fußball und Politik verknüpft waren, davon erzählt Clara Fröhlich in ihrem Feature »Mein Opa, der rote Fußballer«.
Die Fußballmeisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik 1950-51 wurde im Chemnitzer Ernst-Thälmann-Stadion entschieden. Die Endspielgegner Turbine Erfurt und Chemie Leipzig spielten vor über 60.000 Zuschauern.
Die Zuschauertribünen des Ernst-Thälmann-Stadions in Chemnitz sind am 20. Mai 1951 bis auf den letzten Platz besetzt. Mein Großvater, Heinz Fröhlich, steht an diesem Tag als Stürmer für die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig auf dem Platz. Er trägt Stutzen und ein weinrotes Trikot. Später wird in den Kinos der jungen DDR, in der Wochenschau der Augenzeuge, über das Spiel berichtet.
Die Leipziger konnten jubeln, denn dieser Treffer sicherte ihnen den Titel Fußballmeister der Deutschen Demokratischen Republik. Der neue Meister verpflichtete sich, auch im Kampf für den Frieden Vorbild zu sein.
Politik spielte im DDR-Fußball von Anfang an eine große Rolle. An der Karriere meines Großvaters sieht man das gut. Will man sie verstehen, muss man sich mit ständigen Umstrukturierungen und Wechseln in der Fußballlandschaft beschäftigen. Zählt man alle Fußballclubs, für die er gespielt hat, zusammen, kommt man auf insgesamt 7 Vereine in 18 Jahren. Auf seinem Spielerkonto stehen die ersten beiden Länderspiele der jungen DDR in Polen und Bulgarien, 2 DDR-Pokalfinale und über 200 Spiele in der obersten Spielklasse. Dass er einmal eine Karriere als Fußballer machen würde, konnte mein Großvater bei Kriegsende noch nicht ahnen. Am 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung, kehrt er als 19-Jähriger zurück ins zerbombte Leipzig.
Schon nach der Kapitulation von Reims hat Amerikas Präsident Truman das Ende des Krieges gegen Deutschland bekannt gegeben.
This is a solemn but a glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
Die alliierten Siegermächte teilten Deutschland unter sich auf. Für den Fußball begann eine neue Zeitrechnung. Karl Drössler, Urgestein des Leipziger Fußballs und für kurze Zeit Mannschaftskollege meines Großvaters bei Lok Leipzig, dem Nachfolgeklub der BSG Chemie, beschreibt es so.
Ja, eine internationale Kontrollkommission hat ja den Sport generell verboten im Osten. Und während im Westen dann auch die Kontrolle stattfand, aber nach Kontrolle die Vereine weiter existierten, wurden ja hier im Osten die Vereine als mögliche, als Unruheherd, Versammlungsort von ungebetenen Gästen oder betrachtet. Also man hat die Sportvereine, die früher einmal bestanden, die hat man am liebsten rasiert. Also da waren von den Leitungsmitgliedern und Ähnlichem nichts mehr da.
Durch den Krieg war Leipzig zu 30-40% zerstört. Spielfelder waren in den Zeiten des Hungers für den Gemüseanbau genutzt worden. Bevor es wieder einen Spielbetrieb geben konnte, musste viel getan werden, erinnert sich Karl Drössler.
Also das Wichtigste war, da erinnere ich mich auch sehr gut daran, man baute Sportplätze. Jedes Dorf, so nach dem Motto, muss einen Sportplatz haben. Da wurde auch in Hohengandern, in dem Ort, aus dem ich komme, da tauchten eines Tages 3 Arbeiter auf. Ich habe sie wirklich oft bewundert bei der Arbeit, mit einer Lore und Schienen und Schippe und Hacke. Und die fuhren dann, den Platz, der war schräg, aus dem wurde eine gerade Fläche gemacht. Die 3 haben da 2 Jahre dran gearbeitet, um diese Sache ohne maschinelle Hilfe, ohne alles, mit Hack und Schippe, ist wirklich, wie ich es Ihnen sage. Und so als Kinder ist man manchmal dort vorbeigekommen, nicht? Hat dann dumme Bemerkungen gemacht. Aber die haben sich Mühe gegeben, haben den Sportplatz gebaut und es wurde also etwas getan dafür, den Sport anzukurbeln.
Die alten Vereinsnamen wurden abgeschafft, aber Spieler und Spielorte blieben oft dieselben, sofern sie den Krieg überstanden hatten. Mein Großvater, der noch bis 1943 in der Spielvereinigung Leipzig war, spielte nach dem Krieg zunächst einmal in der Sportgemeinschaft Lindenau-Hafen. Die SGen, wie man sie nannte, waren Teil der neuen Ordnung, die die sowjetische Militäradministration in ihrer Besatzungszone einführte. Diese Umstrukturierung erfasste alle Lebensbereiche, erklärt die Sporthistorikerin Jutta Braun.
Für die Deutschen war das natürlich eine große Neuerung im Sport. Auf der anderen Seite, man muss sich ja vorstellen, dass in der SPZ-DDR ja der gesamte Staat vollkommen neu strukturiert wurde, beziehungsweise es dauerte ja erstmal einige Jahre, bis man überhaupt wieder einen Staat hatte. Die Wirtschaft wurde völlig neu aufgebaut, das Kulturleben wurde umstrukturiert, es wurde alles den Zielen der Sozialistischen Einheitspartei untergeordnet. Man hatte also eine völlig neue staatliche Struktur. Insofern war es, denke ich, für die Menschen nicht überraschend, dass dann auch der Sport neuen Prinzipien folgte. Aber man muss auch sagen, dass natürlich gerade im Sport viele Emotionen immer auch noch an den alten Vereinen hingen. Sport ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Sport hat sehr viel mit Tradition, mit Erinnerungskultur zu tun, immer schon gehabt. Und da spielt natürlich nicht nur die Erinnerung an Personen immer eine große Rolle, an Fußballstars, sondern der Vereinsname und die Vereinsfarben. Das ist das, worin die Fans leben und sich bewegen.
In diesem Sinne machte sich die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, der mein Opa kurze Zeit später beitrat, einen traditionellen Ort zu eigen. Sie spielte auf dem Sportplatz des ehemaligen Turn- und Rasensportvereins der Tura, neben dem VfB Leipzig, der führende Leipziger Fußballverein vor dem Krieg. Das Stadion lag und liegt auch heute noch in Leutsch im Westen Leipzigs, damals ein Arbeiter- und Industrieviertel. Zu den ersten Spielen kamen Zehntausende Zuschauer. Auf Fotos schauen Menschen auf Bäumen rund ums Stadion bei den Spielen zu. Ich hätte meinen Großvater dazu gerne mehr gefragt, aber er starb, als ich 9 Jahre alt war. Einige Erinnerungen stammen von meiner Großmutter, Ilse Fröhlich. Sie lernte ihn nach dem Krieg über den Trägerbetrieb, den VEB Lacke und Farben, kennen.
Der Lacke und Farben war ein großer Betrieb im Verhältnis und die hatten Möglichkeit, finanziell die Sportler auch zu unterstützen. War die Patschaft. Ne? Und die haben dann praktisch ihnen auch das, was ausfiel an Arbeitszeit durch Training, haben die praktisch übernommen.
Meine Großmutter lernte in diesem Betrieb den Beruf Chemiefacharbeiterin. Mein Großvater war in der Verwaltung angestellt und eigentlich wollte sie gar nichts von ihm wissen.
Und auf einmal kriegte ich einen Anruf und mein Chef im Bundsaal, der sagte, Frau Vollenjahn, passen Sie mir auf, der hat der Ärger auf Sie geworfen. Kommt für mich ganz schön fahren. Na? Sie sollen meinen Hof kommen, runter. Gut. Steht er da mit dem neuen Fahrrad? Oh, mein Traum. Da habe ich gesagt, ach, wie kann ich denn das wieder gut machen? Da dachte ich nur, und wenn er dich dann einlädt, ist sofort aus.
Für dich, dann hättest du gesagt, nee, danke.
Ja. Und ich habe mir gesagt, wie kann ich denn das wieder gut machen? Und ach, ich war natürlich glücklich über das Fahrrad. Da sagte er, keine Ursache, das habe ich gern für Sie gemacht. Ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht.
Aber keine Einladung.
Meine Rechnung ging nicht auf.
Sie wurden natürlich trotzdem ein Paar. Aber beim VEB Lacke und Farben trafen sie sich nicht mehr wieder. Kurze Zeit später wechselte mein Großvater zur SV Vorwärts, der Sportvereinigung der Volkspolizei. Mit dem Beschluss der DDR, eine nationale Volksarmee aufzubauen, wurde dieser Verein offiziell zum Armeesportclub ausgebaut. Meine Großmutter erinnert sich noch gut daran. Schließlich war das ein wichtiger Einschnitt in der Karriere von Heinz Fröhlich.
Und dann sind ja auch 7 Genossen von Chemie rüber zu Vorwärts, weil die Vorwärts den Armeefußball aufbauen sollten. Und das war aber nicht gut.
Das habe ich tatsächlich auch irgendwie nicht so ganz verstanden, weil eigentlich war doch Opa bei Chemie gut aufgehoben. Ja. Eigentlich funktionierte der Verein.
Ja, aber die kriegten den Parteiauftrag, zu Vorwärts zu gehen, um Vorwärts auf die Beine zu bringen.
Okay.
Weil die Armeemannschaft sollte mehr darstellen und mehr können, als sie zeigte.
Dieser Wechsel der halben Chemiemannschaft zur SV Vorwärts beschäftigte mich lange. Ihm gehen viele widersprüchliche Ereignisse voraus. Im Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig versuche ich durch Aktenstudien den Hergang dieses Wechsels zu rekonstruieren.
Okay, als erstes machen wir die Benutzungsanmeldung. Mhm. Als zweites tragen Sie sich in die Statistik ein und dann tun Sie Ihre Sachen draußen bitte noch abgeben,
ja, okay,
in der Garderobe, weil Sie dürfen nur Schreibzeug mit in den Lesesaal nehmen. Und dann machen wir das an.
Im Archiv finde ich Akten über den Wechsel des Nationalspielers Werner Eilitz. Offenbar wurde er mehrmals von Armeefunktionären in Leipzig angesprochen und sogar nachts in seiner Wohnung aufgesucht. Er wechselte unter fragwürdigen Bedingungen von Chemie zur Volkspolizei. Sowohl die Chemiespieler als auch die Fangemeinschaft nehmen diese Veränderung nicht gut auf. Kurz nach diesem ersten Wechsel treffen die beiden Fußballvereine aufeinander. Es kommt zu einem Vorfall. Die Leipziger SED-Kreisleitung berichtet an das Zentralkomitee in Berlin.
Der Rekordbesuch von 45.000 im Bruno-Plache-Stadion zeigte, welch außergewöhnliches Interesse dieses Spiel fand, und bei einem Teil der Zuschauer konnte von Anfang an eine Stellung gegen die Mannschaft der Volkspolizei festgestellt werden. In der 87. Spielminute erhielt Chemie einen zwar harten, aber durchaus berechtigten Elfmeter zugesprochen, der für Chemie das Siegestor brachte. Daraufhin ließ sich der Volkspolizeispieler Bayer zu einer groben Unsportlichkeit an dem Chemiespieler Fröhlich hinreißen. Der Chemiespieler Scherbaum, der vermitteln wollte, wurde durch den Volkspolizeispieler Ebert mit der Faust in den Magen geschlagen. Die Auswirkung dieses Zwischenfalls gab den Provokateuren die Möglichkeit, das Geschehen für eine Hetze gegen die VP auszunutzen, wobei es zu einer Anrempelei und Anpöbelei von VP-Offizieren kam. Den Verkehrspolizisten wurden mit den Worten »Ihr müsst erst mal bei euch Ordnung machen, ehe ihr uns zur Ordnung bringen wollt« Schwierigkeiten gemacht.
Sporthistorikerin Jutta Braun.
Ich finde, dieses Dokument zeigt ganz schön, dass sich hier Ärger Luft machte. Einerseits gegen diese Schwächung der eigenen Mannschaft mit unlauteren Mitteln, wie man es vielleicht empfunden hatte, durch diese Spielerziehung. Und zum anderen aber vielleicht auch, und so haben es ja die Funktionäre interpretiert, doch auch als eine staatsfeindliche Aktion. Und das ist natürlich die Gefahr. Wenn man Staat und Sport vermischt, kann das gut ausgehen. Es kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Und genau das drohte hier, glaube ich, zu kippen.
Der Armeesportverein Vorwärts wurde später nach Berlin verlegt, um die aufgeheizte Stimmung zu entschärfen. Der Buchautor und Chemiefan Jens Fuge hat sich für eine Vereinschronik mit dem Wechsel beschäftigt und rekonstruiert den Vorgang so.
Weiß ich nicht, was man sich dabei überhaupt gedacht hat, dass das folgenlos bleibt oder irgendwie. Also die Empörung war riesengroß. Und wenn Vorwärts irgendwo gespielt hat, wurden die also wirklich mit Hass empfangen. Also so wurde es mir erzählt von Zeitzeugen. Und die Spieler hatten plötzlich dann nicht mehr Zehntausende hinter sich, sondern Zehntausende gegen sich. Weil 7 Spieler, ich meine, wenn es mal um einen geht, ja, aber 7. Und dazu gestandene Nationalspieler und Korsettstangen des Teams, das stieß natürlich auf überhaupt kein Verständnis, im Gegenteil.
Die Spieler der BSG Chemie wurden von der Armeeführung mit unterschiedlichen Strategien abgeworben.
Das reichte also von Verlockungen, die man oder von Versprechungen, die man gemacht hat, bis hin eben zu Aussichten für eine spätere, leichtere Karriere oder für Karrierechancen, bis hin zu eindeutigen Drohungen, wenn du nicht kommst, dann. Und der eine oder andere hat das vielleicht leichter vollzogen, den Schritt. Andere haben sich dann schwerer getan. Andere haben sich komplett verweigert. Ich weiß es also von Günter Busch, unserem Torhüter, der war damals noch sehr jung, der sollte eigentlich auch angesprochen werden, wurde aber vorgewarnt, die warten da auf dich, die wollen mit dir reden. Und er hat sich dann einfach, also das hat er mir selber erzählt, verpisst sozusagen und ist stiften gegangen, sind seine Worte jetzt, und ist nicht zum Training erschienen und war dann auch für ein paar Tage unauffindbar, bis das Ganze vorbei war.
Mein Großvater jedoch war für den Wechsel. Er unterstützte das Ziel der Parteiführung, starke Armeevereine aufzubauen. Ob er, wie seine ehemaligen Spielerkollegen, auch Zweifel hatte, weiß ich nicht. Die Chemiespieler sahen sich bei der Entscheidung zum Wechsel einem Geflecht aus Interessen gegenüber. Das zeigen Diskussionsprotokolle. Sie wollten ihre bisherige Mannschaft nicht schwächen und möglicherweise zum Abstieg verurteilen, aber trotzdem gleichzeitig den Anforderungen der Partei entsprechen. Sie waren schließlich, trotz möglicher Bedenken, linientreue Genossen und Sozialisten. Der Armeesportverein spielte eine Saison in der zweiten Liga. Doch die Strategie der Funktionäre ging nicht so recht auf.
Ja, am Ende muss man aber sagen, dass das ja auch keine nachhaltige Geschichte war, weil einige Spieler ja dann recht bald auch Vorwärts wieder verlassen haben.
Auch mein Großvater hatte, so erinnert sich meine Großmutter, keine sehr gute Zeit beim Armeeverein. Streitigkeiten mit den Funktionären ließen ihn schon keine 2 Jahre später zum neu gegründeten Sportclub Lokomotive Leipzig wechseln. Es war das Jahr, in dem die westdeutsche Mannschaft Weltmeister wurde, 1954 und er meine Großmutter heiratete.
Wie war denn das? Und dann war den Sonntag, Sonntag war Polterabend, haben wir gar nicht groß gefeiert, und Sonntag war großes Spiel Ungarn gegen die BRD. Und erst führte Ungarn, da brüllte die Hälfte der Gäste, dann übernahm BRD-Führung, da brüllte die andere Hälfte, und ich glaube, BRD hat gewonnen.
Boschig sportet nach dem Ball, aber auch er hat nicht mehr die Kraft, die wir von ihm kennen. Er dribbelt jetzt am linken Flügel, wird von Schäfer gefoult, aber Ling lässt weiter spielen, Schäfer flankt, da ist Rahn, da, Rahn schießt, nein, dribbelt, schießt, Tor!
Es ist ganz klar, gerade mal 9 Jahre nach Kriegsende, die Mauer stand noch nicht, waren natürlich auch die Herzen der ostdeutschen Fußballfans noch nicht endgültig geteilt. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft 54 haben auch die DDR-Bürger an den Radiogeräten gehangen und mitgefiebert und sich gefreut. Eine Kuriosität war noch, dass es ja in den 50er Jahren eigentlich immer noch ganz, ganz viele deutsch-deutsche Freundschaftsspiele gegeben hat.
Diese Freundschaftsspiele boten den DDR-Offiziellen Gelegenheit, für ihr Staatssystem zu werben. In den 50er Jahren waren diese Zusammentreffen noch geprägt von einer offenen Stimmung, mit dem Ziel eines deutsch-deutschen Austauschs. Als 1956 in Leipzig das Zentralstadion fertig wird, werden auch hier große deutsch-deutsche Sportduelle ausgetragen. Eines der ersten Spiele im neuen Stadion war jedoch ein Ortsderby zweier Leipziger Mannschaften. Mein Opa mit auf dem Rasen. Wie auch Hans-Dieter Busch, langjähriger Oberligaspieler in der DDR. Er erinnert sich an das Eröffnungsspiel, das bis heute mit 100.000 Zuschauern einen Rekord darstellt.
Wenn sie da ins Stadion reinkommen, das war ein Flutlichtspiel, sie kommen ins Stadion rein und ringsum ist es dunkel und der Platz ist ausgeleuchtet, das ist ein sagenhaft schönes Gefühl. Ja. Und das macht einen schon ein bisschen stolz und erfreut einen, solche Spiele durchführen zu dürfen.
Die Freundschaftsspiele, die zunächst noch einen offenen Charakter hatten, wurden ab Ende der 1950er Jahre mehr und mehr von politischen Spannungen überschattet, erzählt Hans-Dieter Busch.
Und es war ja anfangs, in den Anfangsjahren, als wir gegen Schalke 04 gespielt haben, da haben wir nach dem Spiel mit den Spielern von Schalke 04 zusammen ein Bankett gehabt. Da wurde dann an einer Tafel einer aus Schalke, einer aus Leipzig und immer so gesetzt. Und da wurde dann auch diskutiert mit den Spielern. Und wir haben sogar einmal, das war, glaube ich, nach dem Schalke-Spiel, mal aus dem Urlaub oder als wir im Ausland waren, eine Karte an die Mannschaft geschickt. Und das wurde gar nicht so gut gesehen und gerne gesehen, dass wir die Kontakte mit den Spielern da, es waren keine engeren Kontakte, aber einen schönen Gruß, so, schönen Gruß aus, meinetwegen aus Bulgarien hier an euch und so. Und das wurde aber nicht gut geheißen, also durfte dann nicht mehr gemacht werden. Und die Zeit wurde dann immer strenger und war nicht mehr ganz so großzügig. Ja, man wollte nicht die Kontakte so pflegen, um zu vermeiden, dass eventuell Spieler den Wechsel vollziehen und ins andere Land gehen, ja.
Ab Anfang der 60er Jahre spitzt sich die politische Lage zu und die Freundschaftsspiele bekommen einen anderen Charakter. Die Angst vor Spielerverlusten überschattet Auswärtsspiele. Die Stasi ist allgegenwärtig. Reduziere man den DDR-Fußball allerdings nur auf dieses Kapitel, wird man ihm nicht gerecht, findet die Historikerin Jutta Braun.
Nun muss man sagen, kommt natürlich die Beschäftigung mit dem DDR-Fußball auch in eine Facette hinein, die man Aufarbeitung der DDR nennt. Und die ja vor allem auf die Aufarbeitung des SED-Unrechts zielt. So. Und das hat es natürlich im DDR-Sport gegeben, auch im DDR-Fußball. Es gab eine Durchleuchtung von der Staatssicherheit, Spieler wurden unter Druck gesetzt. Es wäre allerdings bedauerlich, wenn man die Besonderheit des DDR-Fußballs jetzt nur auf Stasi und Parteilenkung reduziert. Ich glaube, das Interessante am DDR-Fußball ist, dass sich im Grunde genommen trotz aller Ummodellierungen, Betriebssportgemeinschaft, SCs und so weiter, der Vereinsgedanke allein schon im Sprachgebrauch, aber ich glaube auch im Denken der Menschen erhalten hat. Also um es nochmal kurz zu sagen, dieser Vereinsgedanke, die Begeisterung für ein Team und das Gefühl, loyal zu diesem Team zu sein und nicht zum Staat, sondern zu einem Idol und zu einer Mannschaft und zu einer regionalen Einheit, dass das in der DDR eigentlich genauso funktioniert hat wie in der Bundesrepublik.
Mein Großvater spielte noch bis 1958 beim SC Lok Leipzig. Nachdem er ein Viertel seines Lebens Fußballer war, schlug er eine politische Laufbahn ein und ging an die Parteihochschule nach Moskau. Er setzte danach über 30 Jahre lang die Politik der SED in Leipzig um. Der Umbruch 1989, der für viele in der DDR eine Zeit der Freiheit einläutete, war für meine Großeltern eher mit Enttäuschungen verbunden. Und in der Fußballwelt wiederholte sich gewissermaßen Geschichte. Alte Strukturen wurden aufgelöst, neue Vereine gegründet, Führungspersonal ausgetauscht. Die Vereine, für die mein Großvater spielte, brauchten lange, um sich neu aufzustellen. 1993 schaffte es der VfB Leipzig für eine Saison in die erste Bundesliga. Wesentlich erfolgreicher ist der RB Leipzig, der seit 2016 erstklassig ist. Seine Heimspiele trägt der Verein an dem Ort aus, wo früher auch Hans-Dieter Busch spielte. Nur, dass heute alles anders aussieht.
Das alte Stadion ist ja mit dem nicht mehr zu vergleichen. Ja. Ist ja nur, wenn Sie reingehen müssen. Waren Sie schon mal im Stadion drin?
Im Neuen?
Ja, Sie, im Neuen?
Im Neuen war ich drin, ja. War ja. Für ein Fußballspiel tatsächlich.
Sind Sie Treppen hoch,
ich
runter und
die
wieder
Treppen
hoch.
Hoch und runter.
Ja, sehen Sie. Ja. Und früher brauchte man bloß einmal die Treppen hoch. Ja. Und heute müssen Sie erst im Hoch, runter, wieder hoch. Und ein Freund von mir, der ist so alt wie ich, der hat von seinen Söhnen, hat zwei Söhne, die haben ihm zum Geburtstag mal ein Spiel in Leipzig geschenkt. Da hat er auch sicherlich einen guten Platz gehabt, aber dann musste der Stadion hoch, runter, Stadion hoch. Da hat er gesagt, wenn mir noch mal einer hier eine Karte schenkt von Leipzig,
dann gehe ich nicht wieder hin.
Den verprügel ich.